Herzlich willkommen bei Übermetal, liebe Metalheads und Metalheadinnen da draußen, wo wir einen besonderen Gast haben. Er war bereits vor 4 Jahren bei uns, hat da sein Buch vorgestellt, Rock Your Brain hieß es, und es ging um Metal und philosophische Themen, genauer gesagt die philosophischen Themen im Metal. Und jetzt freue ich mich, dass er wieder bei uns ist. Dominik Feldmann, willkommen im Podcast.
Ja, hallo Tim. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Ja, gerne, gerne. Aber bevor wir zu dem Grund kommen, warum du wieder bei uns bist, magst du nochmal für alle, die in den letzten 4 Jahren nicht zugeschaltet haben, denn unsere Zuhörerschaft ist ein wenig gewachsen, beschreiben, wer du bist und was du so machst.
Ja, Dominik Feldmann, von Kindheit an großer Fan von Rockmusik, Punkrock, Metal im Fokus. Ich gehe jetzt nicht auf die verschiedenen Untergenres ein, das kennt ihr sowieso alle. Und studierter, promovierter Geisteswissenschaftler auf mehreren Gebieten. Und ich habe irgendwann mal im Studium angefangen zu gucken, wie sich Metal und Philosophie miteinander verknüpfen lassen, und habe das Thema immer weiter verfolgt. Und dann, ja, 2020 war es, glaube ich, Ende 2020, das erste Buch zu diesem Thema rausgebracht, eben, wie Tim schon gesagt hat, Rock Your Brain, wo ich die beiden Themen oder die beiden Welten, Philosophie und Metal, Rockmusik, mal auf populärwissenschaftliche Art und Weise miteinander verknüpft habe.
Optimal, ja. Und jetzt ist das zweite Buch draußen. Ich halte es in meinen Händen, halte es in die Kamera und ich beschreibe einfach mal das Cover, um anzufangen. Also wir sehen einen sehr metallisch aussehenden, punkrockmäßig aussehenden Friedrich Nietzsche mit Lederjacke, Nietengürtel, einer zerfetzten Jeans und richtig hohen Springerstiefeln und einem Schnurrbart, der so gewaltig ist, dass er fast schon als Handfeger durchgehen könnte. Und im Hintergrund zwei punkig, metallig aussehende jüngere Männer, die ihn anhimmelnd anstarren. Ja, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist das neue Buch von mir. Das Cover meines neuen Buches. Und das Ganze nennt sich Metal Nerds, Jäger der verlorenen Philosophie, und ist jetzt gerade erschienen. Und ich denke, man kann schon ahnen bei dem Titel, es geht wieder irgendwie um Metal und Philosophie.
Genau, wenn ich es zusammenfassen dürfte, es knüpft quasi da an, wo dein anderes Buch aufgehört hat, nur verwebt es jetzt sozusagen philosophische Themen mit einer Geschichte, so ein bisschen so einer Coming-of-Age-Story von zwei Philosophiestudenten, die zum einen mit den philosophischen Themen des Metals konfrontiert werden in ihrem Uni-Alltag und zum anderen natürlich sich mit dem herumschlagen, womit sich Studis immer herumschlagen, Freundin, Band gründen und natürlich das große Seminar schaffen, das Semester irgendwie mit guten Noten bestehen. Und da würde ich gleich mal fragen, wie viel von dem Buch ist denn autobiografisch? Was floss da rein?
Wahrscheinlich mehr, als mir lieb ist. Es gibt, also es ist natürlich irgendwie so Studierendenalltag, den ich auch selbst kennengelernt habe, den ich auch später mitbekommen habe, als ich noch an der Uni gearbeitet habe, natürlich davon was, aber auch Sachen, die ich selbst erlebt habe. Es gibt in dem Buch eine WG-Feier und die kommt das erste Mal in diese Wohnung und das ist einfach meine alte WG-Wohnung. Komplett vom Aufbau, muss ich sagen. Die habe ich da als Beispiel genommen. Ja, oder es gibt auch so eine andere Story, da denkt Aristoteles, einer der beiden Hauptprotagonisten, so ein bisschen an die Beziehung zu seinen Eltern und dann fällt ihm wieder ein, er hat eine gute Beziehung, aber er durfte damals die Iron Maiden Flagge nicht kaufen. Und das ist dann auch eine Geschichte aus meinem Leben. Ich durfte sie nicht kaufen, als die Brave New World erschienen ist. Ich wollte sie haben. Und ich habe dann selbst noch probiert, meiner Mutter zu erklären, wie wichtig mir die Band ist und dass gerade dieser Song Fear of the Dark mir aus der Seele spricht, weil ich doch auch immer Angst im Dunkeln hatte und so weiter. Und natürlich, solche Aspekte finden sich zuhauf.
Ja, da muss ich sagen, da kann ich gleich mal ein bisschen vorspringen zu der positiven Kritik, die ich habe. Ich habe mich da auch sehr oft wiedergefunden. Da gibt es ja eine Story, wo die beiden Freunde, Friedrich und Aristoteles heißen sie, gemeinsam die Ride the Lightning von Metallica entdecken, für sich entdecken und hören. Das hat mich irgendwie mega an meine erste Metal-CD erinnert. War nicht Metallica, war Blind Guardian, aber vom Prinzip her erinnert es mich auch an vielen Stellen sehr, würde ich sagen, so an den großen Coming-of-Age-Metal-Roman der deutschen Literatur, würde ich sagen, Jungsmusik von Michael Göhre. Das ist da auch immer viel mit drin. Von daher, der Teil ist auf jeden Fall gelungen, aber gehen wir doch mal ins Detail, in die Philosophie. Und ich kann mich noch erinnern, als du das letzte Mal bei uns warst, da habe ich dich ganz provokativ gefragt, ja, du analysierst da und interpretierst da ganz viel in Metal rein, aber darf man das denn überhaupt? Und da hast du gesagt, ja, natürlich darf man das, denn es gibt so etwas wie den Tod des Autors. Das hattest du dann auch erklärt und da habe ich mich auch sehr, musste ich auch sehr dran zurückdenken, denn hier wird es gleich am Anfang auf Seite 27 erwähnt. Jetzt die Frage von mir, war dir das wichtig zu erwähnen, das Konzept gleich am Anfang, so nach dem Motto, pass auf, alles was jetzt kommt, basiert auf meiner Interpretation dieses Konzepts?
Ja, schon, war mir schon wichtig. Also ich spüre schon so einen gewissen Rechtfertigungsdruck, warum man das überhaupt macht und was das überhaupt soll. Weil die Metal-Szene manchmal ja doch auch manchmal ein bisschen konservativ sein kann und so, hey, wir lassen alles ganz klassisch und keine Innovationen und so. Und da habe ich diesen Rechtfertigungsdruck schon auch gespürt, auch bei der ersten Buchveröffentlichung schon damals, die in beiden Teilen sehr gut aufgenommen worden ist, also viel besser, als ich mit gerechnet hatte. Aber ich wollte jetzt so denen, die so anders sind, noch so einen kleinen Seitenhieb tatsächlich mitgeben und deswegen gleich so prominent gesetzt, weil ich die These an sich auch sehr, sehr mag, dass man Texte eigentlich so interpretieren kann, wie man möchte und sie losgelöst sind vom Autor, sofern man bei der Interpretation vernünftige Beweise natürlich findet und sich nicht irgendwas zusammenspinnt.
Ja, muss man dazu ja auch sagen, dass du, also das Ganze geschieht natürlich im Rahmen eines Uniseminars, dem die Protagonisten beiwohnen, wo dann eben auch eingeräumt wird, ja, das ist jetzt Tod des Autors, aber nächste Woche kommen die Gegentheorien, da kommt ihr dann vielleicht besser mit klar. Das fand ich auch sehr ein schöner kleiner Seitenhieb vielleicht auf jeden, der da etwas, ja, engstirniger ist, aber mein Gott, das gibt es manchmal halt auch.
Aber mein persönlicher Lieblingsmoment in dem Kapitel ist dann eigentlich, wenn sie dann aus diesem Seminar kommen, feststellen, scheiße, wir können jetzt gar nicht mehr über Metal-Lyrics diskutieren, weil wir dürfen das einfach selbst interpretieren, wie wir wollen und ihnen dann die Diskussionsgrundlage fehlen wird für die Zukunft, wie sie feststellen. So, ja, wo man dann komplett im Nichts landet plötzlich.
Ja, ist ja generell ganz interessant. Da können wir vielleicht gleich mal zum nächsten Bereich springen. Ich muss dazu gestehen, als kleinen Disclaimer, meine philosophischen Kenntnisse haben sich seit unserem letzten Interview nicht wirklich verbessert. Von daher kam das Buch vielleicht genau zur rechten Stelle. Aber was ich auch ganz interessant fand, war so dein Take zum Thema Dekonstruktion, wo du einen Protagonisten auch sagen lässt, die Dekonstruktion, damit lässt sich die Welt erschüttern. Metal ist nicht mehr gleich Metal. Könntest du da vielleicht mal drauf eingehen, die entsprechende Buchpassage vielleicht noch ein bisschen erläutern?
Boah, das suchst du dir ja gleich das komplizierteste Thema.
Hat bei mir auch am meisten Eindruck hinterlassen.
Ja, es ist auch spannend. Es hat mich als Student im zweiten Semester, da habe ich damals das erste Mal davon gehört, von diesen Theorien, das hat mich schwer beeindruckt und nachhaltig einfach mitgenommen mit dieser Dekonstruktion. Man kann die Dekonstruktion letztlich, genauso wie den Poststrukturalismus, der davor eigentlich dazu gehört, natürlich immer ein bisschen unterschiedlich auslegen, auch in der Textinterpretation. Aber ich mag diesen Ansatz, der ja sagt, dass etwas Geschriebenes letztlich daraus besteht, dass ich Zeichen habe, die geschrieben sind und dazu eine Bedeutung tatsächlich habe. Und dass das nicht immer übereinstimmen muss, weil wir eigentlich nur ein gewisses System darüber legen, auf das wir uns letztlich geeinigt haben und teilweise eigentlich auch die geschriebene Sprache über der gesprochenen Sprache steht. Im schönen Deutschen gibt es ja das Beispiel vom Moor und vom Moor. Also der Moor ist ja letztlich ein alter Begriff für eine Person of Color. Und das Moor ist ja aber etwas, wo man tatsächlich einsinken kann. Und an dem Beispiel merkt man, dass die Schrift eigentlich auch über der gesprochenen Sprache steht, weil die Schrift eindeutiger ist. Und das führt so ein bisschen auch dazu der Idee, gerade in der Dekonstruktion, aber auch im Poststrukturalismus, dass eigentlich unsere Welt aus verschiedenen Zeichen besteht und wir diese Zeichen deuten müssen, aber die Zuweisung der Inhalte zu den Zeichen eigentlich relativ willkürlich ist und sich immer erst aus den Zusammenhängen ergibt und aus den Zusammenhängen verändert werden kann. Ja, Metal muss nicht gleich Metal sein. Wenn ich Power Metal sage, ich merke das in meiner eigenen Redaktion, also ich schreibe für powermetal.de, ist ja ein recht großes Portal. Wenn wir über Power Metal diskutieren, dann versteht die jüngere Generation Bands wie White Rose oder Beast in Black oder was auch immer. Und die ältere Generation hat dann ein ganz anderes Verständnis. Sie sagen, boah, das ist doch kein Power Metal mehr, was ihr da heutzutage hört. Der Power Metal ist doch das, was wir in den 80er, Anfang der 90er Jahre und so weiter hatten. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Oder auch das Beispiel, was ja im Buch vorkommt, dann am Ende der Song Twist von Korn, wo Jonathan Davis einfach so Grunzlaute macht und am Ende sagt Twist, Twist, ja, es ist ja eigentlich alles nur verdreht, weil wir sein Zeichensystem, das er verwendet, nicht versteht. Und sobald wir ein Zeichensystem nicht mehr verstehen, ja, erschüttert uns das und unsere Welt. Und wir können Zeichensysteme auch komplett verändern und damit so ein bisschen die Welt aus den Angeln heben. Und das finde ich spannend an der Dekonstruktion. Wir können alles niedermachen und einreißen in der Theorie.
In der Theorie, aber da mal die Frage, in deinem Buch wird ja auch ein Konzert geschildert von den beiden Protagonisten, die natürlich eine Band haben und die natürlich auch auftreten, ganz wichtig. Und vielleicht ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, die dann ja bekannte Metal-Geeks, Metal-Songs covern, um dann in absolut kitschige Pop-Balladen überzugehen. Ist das auch schon ein bisschen Dekonstruktion?
Vielleicht schon. Vielleicht ist es aber auch ein Spiegelbild vom Metal, weil vielleicht manche Teile des Metals auch nicht anders sind als Popmusik und Schlager, halt nur mit einer harten Gitarre.
Ja, das
Vielleicht.
lässt sich nicht abstreiten bei manchen Sachen.
Ist jetzt mit Sicherheit eine Form der Dekonstruktion, aber keine, die komplett zu Ende gedacht ist. Es ist einfach mehr ein bewusster Gegensatz oder Gegensatz, der aufgezogen worden ist, würde ich mal so sagen. Außerdem. Mein innerster Wunsch mit 20 war mal, ich sollte irgendwie in einer Band spielen und wenn ich in einer Band spiele, dann wird es eine Ska-Band sein, die 90er Jahre Musik covert.
Aber ohne Scheiß,
So
das
wie noch.
würde ich mir reinziehen. Aber das Konzert, was du im Buch schilderst, da habe ich mir auch gedacht, ja, da würde ich, also wird auch natürlich geschildert, wir nennen sie im Podcast liebevoll die Truheimer Fraktion, die, wenn sie sowas hört, wenn Bands irgendwas spielen, was nicht hart und metallisch ist, die dann kopfschüttelnd weggehen und sich an der Bar 3 Hektoliter Hasseröder reinschrauben. Ja, genau, aber es gibt ja auch eine Menge Leute, die sowas feiern.
Ja, richtig. Ich hab mal aber auch gehört, wir haben halt diese Truheimer-Fraktion, aber wir haben auch diese Fraktion, die dieses, das habe nicht ich erfunden, sondern eine Freundin von mir damals, die hat gesagt, es gibt so ein Metal-Gen, dass man einfach alles sinnlos abfeiern kann. Und ihr Beispiel war immer Warriors of the World von Manowar.
Aber das ist doch nicht sinnlos. Da steckt doch so viel Passion und so dahinter. Ja, aber das Metal-Gen würde ich unterschreiben, aber natürlich nicht bei Manowar. Bei Manowar ist alles ernst, alles true, alles. Ja, aber auch da muss man sehr die Kunst vom Künstler trennen. Vielleicht ist das eine gute Überleitung für das nächste Thema, was bei dir auch. Oder wolltest du dazu noch mal was sagen? Ich wollte das Wort nicht abschneiden.
Ich wollte nur fragen, ob wir uns auf Elstorm einigen können.
Ja, mittlerweile schon. Mittlerweile
Ich meine,
schon.
was das Metal-Gen angeht zum Abfeiern.
Ja, klar. Ja, Alestorm ist auch so eine Band von uns hochgeschätzt. Aber ja, irgendwo spielen die ja auch gerade mit diesem Thema, wenn sie dann irgendwie einen Song rausbringen, der absolut sinnlos ist oder allen Bürgern von Usbekistan gewidmet ist, womit der normale Metalhead jetzt nicht so viel anfangen kann. Song ist trotzdem Banger, aber naja, egal.
Genau das meine ich, genau das meine ich.
Ja, genau. Aber da muss ich dann sagen, da bin ich dann auch froh, dass ich das Metal-Gen dann habe, so die Theorie deiner Freundin zutreffend ist, weil sonst wäre meine Welt ein trister Ort. Und genau, das will man ja auch nicht.
Aber es funktioniert. Darf ich noch ein anderes Beispiel nennen?
Aber sicher, klar.
Also, du kennst von Windrose wahrscheinlich Diggy Diggy Hole, nehme ich mal an.
Ja.
I am a dwarf and I'm digging a hole. So, ich habe das dieses Jahr beim Summer Breeze erlebt, habe mich köstlich amüsiert über alle, die diese Zwergenhacker-Geste in den Bienen machen. Und dann war ich jetzt vor 2 Wochen auf einem Konzert von 3 Meter Feldweg. 3 Meter Feldweg ist eine deutschsprachige Punkrockband. Und die hatten so ein Glücksrad, auf dem alte Songs stehen und das andere Mal was alles in die Setlist rutscht. Und weil das der Tourabschluss war, hat die Vorband da andere Songs draufgeschrieben. Unter anderem Diggy Diggy Hole. Und das ist dann gedreht worden. Und dann sind die angefangen auf diesem Punkrock-Konzert mit Diggy Diggy Hole und haben probiert, das zu spielen. Und die Vorband hat dann schön diese Zwergengeste mit dem Beschlagen in den Stein und so gemacht. Und das ganze Punkrock-Publikum stand da und hat nur den Kopf geschüttelt und wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann dachte ich mir, ja, so etwas gibt es eigentlich nur in der Metal-Szene, diese Sinnlosigkeit, dieses Metal-Gehen.
Ja, interessant. Da müsste man eigentlich mal. Das ist ein interessantes Thema für eine zukünftige Folge. Ja, weil diese Bands, die sich voll in sowas reinlehnen, du hattest Ailstorm angesprochen, Windrose, die sind ja tendenziell auch gar nicht so unerfolgreich, ne? Also ich war auch auf dem Summer Breeze, auch auf demselben Konzert. Das war ja abartig. Du bist da irgendwie, also ich glaube, es war eine halbe Stunde vorm Konzert und du bist überhaupt nicht nirgendwo mehr hingekommen. Und alles so voll mit Leuten, alle mit den aufblasbaren Minecraft-Spitzhacken. Sie waren vorbereitet. Genau, aber dann lass uns doch mal zu einem Thema gehen, wo ich mich auch sehr gesehen gefühlt habe und über das ich mich auch sehr gefreut habe. Ich habe es nämlich gerade schon angesprochen, nämlich das Thema im weitesten Sinne Kunst vom Künstler trennen. Ist das möglich? Wo ist die Grenze? Also an alle Leute, die es noch nicht gehört haben, da haben wir auch im Podcast eine Folge zu gemacht, ist die Folge 15, auch schon etwas älter her. Und du hast da im Buch ganz interessante Beispiele aufgemacht, weil letzten Endes, wir kennen es alle, bestimmte Bands, bestimmte Künstler verhalten sich nicht besonders cool, ob das jetzt irgendwie in irgendeiner Art politisch ist oder auch politisch extrem oder politisch so weit abgedriftet, dass man in keinster Weise da irgendwas mit zu tun haben möchte. Konkrete Beispiele, die du genannt hast, waren John Schaefer von Iced Earth, der ja bekanntlich am 6. Januar 2021 war es, glaube ich, ins Kapitol reingestürmt ist, dann verhaftet wurde, dann irgendwann einen großen Sermon rausgehauen hat, wie leid ihm das doch tut, und dann von Trump begnadigt wurde. Und jetzt ist er irgendwie wieder so in diesem Camp, wo er schon vorher war, und keiner weiß, wie man so wirklich mit der Musik umgehen kann und muss, die er gemacht hat, weil es ja wirklich ein begnadeter Songwriter. Der andere, den du genannt hast, was mir gar nicht bekannt war, war Bruce Dickinson, der ja also ein stabiler Typ ist, aber auch sowas wie den Brexit für gut befunden hat. Und natürlich im Camp, wo man überhaupt nichts mit zu tun haben möchte, NSBM, da sind sich hoffentlich alle Hörer dieses Podcasts einig, dass das einfach nicht cool ist, um es mal ganz zusammenzufassen. Und was ich ganz interessant fand, du lässt eine deiner Figuren, die Autorin Claire Diderer, zitieren. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, die ich vorher gar nicht kannte, die aber ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, nämlich Monsters, a Fan's Dilemma, wo es quasi genau darum geht, was kann man als Fan abfeiern, was ist noch akzeptabel in Anführungszeichen, und die am Ende letzten Endes sagt, dass es eine emotionale Frage ist, die jeder nach den eigenen moralischen Vorstellungen entscheidet. Und eine Figur, die das eben im Buch aufbringt, die ordnet das dann aber auch ein und sagt, dass sie da durchaus strenger ist. Ja, jetzt habe ich ja den Autor gerade da, wollte ich mal nachfragen, wie siehst du diesen ganzen Themenbereich? Wie kann man damit umgehen?
Ich finde diesen Themenbereich so wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Letztlich drücke ich mich ja auch um eine Antwort im Buch. Ich möchte nur die Diskussion anregen, dass man sich Gedanken macht. Und ich finde das toll, dass auch so intelligente Leute wie Claire Diderer dazu forschen und das mal auch so ein bisschen auf den Punkt bringen, dass da ja auch zwei Biografien aufeinandertreffen, die vom Künstler und die von dem, der es rezitiert, und man ja auch Künstlern immer einen Vertrauensvorschuss bringt, aber man dann plötzlich enttäuscht wird, wenn so etwas passiert. Das finde ich eigentlich ganz spannend und regt gleich zur eigenen Reflexion an über all die Fälle, über die man da tatsächlich diskutieren kann. Ja, ich meine jetzt hier mit dem guten John von Iced Earth, das ist halt schon auch einfach für mich eine strafrechtlich relevante Sache und damit disqualifiziert er sich selbst, wobei ich jetzt nicht der große Iced Earth-Fan bin. Ich habe auch nur ein Album von denen zu Hause stehen, da bin ich dann fein raus. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht das Rammstein-Fass groß aufmachen, aber ich finde Rammstein in dem Punkt nochmal deutlich interessanter, weil wir da unterschiedliche Aspekte haben, weil Rammstein, alles, was mit Lindemann passiert ist, egal, ob jetzt die Berichterstattung zu Recht war, zu Unrecht, da gab es ja auch noch Urteile dazu und so weiter. Es ist halt am Ende eine moralische Frage, weil strafrechtlich scheint nichts gewesen zu sein, wie die Justiz festgestellt hat, aber es ist eine moralische Sache, die er gemacht hat. Und das ist immer die Frage, wie weit kann ich dann tatsächlich mitgehen? Und ich finde, und deswegen war mir der Punkt wichtig, man sollte einfach selbst gucken, wo seine moralischen Grenzen sind und wie man die tatsächlich ziehen kann und ob man möchte, dass man so etwas unterstützt oder ob man so etwas nicht unterstützt. Und deswegen auch diese eine strenge Figur tatsächlich im Buch. Und wir haben eine andere Figur, die da eher etwas lockerer das Ganze sieht, einfach um beide Welten abzubilden mit einem unterschiedlichen Zugang. Und es soll eigentlich nur eine Diskursanregung tatsächlich sein. Ich persönlich, rein eigener Meinung, ich bin etwas strenger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe nicht nur das strafrechtliche, sondern auch das moralische Verhalten und bin jetzt zum Beispiel im Falle von Rammstein recht froh, dass ich mir keine Gedanken machen muss, weil ich die letzten beiden Alben so schlecht fand, dass ich die mir nicht mehr gekauft und nicht mehr gehört habe. Ich bin nach der Liebe ist für alle ausgestiegen und denke mir, das war noch etwas weiter davor. Da finde ich, kann ich mich so rausdrücken, ohne die Frage für mich zu beantworten. Aber du merkst, ich drücke mich auch vor eine endgültige Entscheidung, weil es wahnsinnig schwer ist.
Du, aber da bin ich voll bei dir, weil, ja, wie gesagt, letzten Endes, oh, ich komme nicht mehr auf den, der es gesagt hat, aber es gibt diesen Podcast von Bent Erik Scholz, so einem Moderator vom RBB, der einen Musikwissenschaftler auch interviewt hat. Und der Musikwissenschaftler hat gesagt, das Problem bei sowas wie Canceln, Musik, was, wie, wo, wo ist die Grenze, ist, dass Musik ja etwas so Persönliches ist. Weil letzten Endes sind es physisch gesehen, sind es Schallwellen, die auf dein Ohr treffen. Und alles, was danach passiert, ist komplett persönlich. Was du mit den Leuten verbindest, ist komplett persönlich. Deswegen tun sich da auch manche, auch Rammstein-Fans, so schwer. Ja, ich bin da selber so ein bisschen belastet, sagen wir es mal so. Ich bin seit, ja, ich weiß gar nicht wie lang, auf jeden Fall schon sehr lang Pagan Metal Fan. Der Pagan Metal, der hat ja schon diesen Ruf, dass er mit einem Bein so im rechten Sumpf steht. Mittlerweile vielleicht nicht mehr mit einem Bein, aber noch mit ein paar Zehen auf jeden Fall. Und wenn man sich anguckt, wer auf manchen Pagan Metal Festivals so rumläuft, dann denkt man sich auch schon so, also der Großteil der Leute, die da sind, sind natürlich voll korrekt. Und ich freue mich auch jedes Jahr, auch nächstes Jahr, wenn ich wieder aufs Ragnarök Festival fahren darf. Aber letzten Endes, ja, wenn man dann solche Bands wie zum Beispiel Falkenbach hat, die sich da in der Vergangenheit zugegebenermaßen schon ewig her, aber es hat mich damals schon echt so ein bisschen belastet, dass der Mastermind sich da etwas ambivalent völkisch positioniert hat, sagen wir es mal so. Gerade in der Szene ist das dann halt irgendwie schon schwierig, aber du auf der anderen Seite so eine Verbindung zu der Musik hast. Also letzten Endes habe ich auch kein Rezept, außer dass man das letzten Endes manchmal wichtig ist, die Kunst vom Künstler zu trennen, einfach fürs eigene Wohlbefinden.
Ja, es gibt ja den schönen Begriff der kognitiven Dissonanz, wenn man es nicht mehr verarbeiten kann, zwei unterschiedliche Sachen, die aufeinander tauchen oder aufeinandertreffen. Ich finde jetzt, vielleicht muss man weiterdenken, keine Ahnung, ob es gibt, aber es ist eine emotional-kognitive Dissonanz, weil das Gefühl der Musik auf den Verstand trifft.
Ja, das fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Aber auch irgendwo manchmal den Verstand übermannt, oder? Also wenn du eine Musik hast, einen Song hast, den du unglaublich feierst, der dich vielleicht durch ja etwas düsterere Zeiten in deinem Leben getragen hat, und dann kommt raus, dass der Sänger, was weiß ich, mit Varg Vikernes auf Du-Basis ist, ist
Ja,
dann natürlich
richtig,
schwierig.
genau. Das ist vollkommen korrekt, ja. Was macht man dann? Ja. Und das ist, ja, es ist schwierig. Man muss einfach, glaube ich, seinen eigenen Weg finden, seine eigenen moralischen Grundsätze da immer wieder auch vielleicht neu mit sich ausdiskutieren. Ich glaube, es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen und dann kann man für sich eine Antwort finden. Aber ohne drüber nachzudenken und und das Ganze unbewusst laufen zu lassen, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, man sollte zumindest darüber nachdenken, dass man ungefähr sagen kann oder dessen bewusst ist, ja, ich weiß, es kann schwierig sein, aber ich habe die Verbindung aus den und den Gründen, deswegen ordne ich das für mich so ein. Das finde ich in Ordnung. Blindes Hinterherlaufen, einfach nur, weil ich die Band geil finde und sage, da ist nichts, keine Ahnung, ist mir alles scheißegal, das finde ich nicht gut. Wenn du dir Gedanken gemacht hast und zu einer anderen Meinung kommst, ist es in Ordnung, aber nicht blind sein.
Jo, das kann ich so unterschreiben. Aber dann kommen wir noch mal. Das hat jetzt weniger was mit Philosophie zu tun, aber ich fand die Herangehensweise da auch echt stimmig, denn direkt nachdem du das Thema schwierige Menschen sozusagen, so fasse ich es mal zusammen, abgehandelt hast, kommt das Thema Sexismus im Metal zur Sprache. Und du hast ja so diese vier Konstellationen, so die beiden Hauptcharaktere und deren Love Interests. Und ich habe das Gefühl, jeder hat irgendwie so ihre eigene Funktion. Und die eine ist eben nicht so sehr in der Metal-Szene drin und beschreibt dann mit einigen Erschrecken, was sie da an Dokus gesehen hat und was auf manchen Festivals so los ist. Allerdings sagt dann die andere Person, die alles etwas leichter nimmt, auch immer, dass manche von diesen Dokus ja etwas schwierig geframed sind. Da hatte ich jetzt nur mal aus persönlichem Interesse, wollte ich mal nachfragen, hattest du da bestimmte Dokus im Blick, als du darüber geschrieben hast?
Ja, ich glaube, ich muss sie ja nicht erwähnen, aber ich fand die Diskussion um diese Dokus, die da waren, wahnsinnig interessant.
Ja, fand ich auch.
Also.
Fand ich auch bei allem, was sie richtig gemacht haben und bei allem, was komplett überzogen war. So, also
Ganz genau. Ja.
von daher, ja,
Aber
und
auch Reizpunkt setzen, gut für den Diskurs.
stimmt, stimmt. Alle, die nicht wissen, wovon wir reden, ich bin mir sicher, auf YouTube muss man nur Metal Doku eingeben und dann kommt man relativ schnell darauf. Und auf die zahlreichen Antwortvideos, teilweise von etwas bekannteren Metal-Influencern. Auch sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Ja, genau. Auch da muss man abwägen. Ja, das sind nur einige der schwierigen, der harten, der geisteswissenschaftlichen Themen, die du in dem Buch anreißt. Gibt natürlich noch wesentlich mehr, die wir hier nicht spoilern wollen. Aber ich gucke mal auf meinen Tacho. Unsere Zeit geht langsam zur Neige. Vielleicht kann ich mal zu meinem kleinen Resümee kommen hier. Wie gesagt, ich hatte ja schon besprochen, hat mich sehr positiv an das Werk von Michael Göhre erinnert. Coming-of-Age-mäßig, Metal-mäßig. Gut, die beiden sind jetzt Mitte 20 oder Anfang 20. Da ist man schon ein bisschen mehr drin in der Szene, aber dennoch gibt es dann irgendwie so Erlebnisse wie Konzerte oder Festivals, die einen dann prägen. Das kommt sehr, sehr gut rüber. Ich habe nur zwei Punkte an konstruktiver Kritik. Das Einzige, was mich sehr abgeholt hat, war deine Herangehensweise, die philosophischen Sachen zu erklären. Du hast ja schon auf deiner Website beschrieben, dass es ja deine Herangehensweise war, das jetzt nicht im Detail auszuklabüstern, sondern dass es zum einen ins Narrativ passt und zum anderen ein bisschen zugänglicher ist. Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Aber was ich sagen würde, ist, die ganze Geschichte, also falls es eine Fortsetzung geben sollte, was ich sehr hoffe, da könntest du da noch mal ein bisschen mehr Drama reinhauen in die Geschichte. Also irgendwelche Luftgitarren-Battles, wo die Protagonisten dann ihre Freundinnen zurückgewinnen müssen oder so, oder Headbang-Wettbewerbe, irgendwie sowas. Das sehe ich da schon.
Ist eine gute Idee. Ich meine, du weißt ja, dass du mit schuld bist an diesem Buch. Das hatte ich dir ja schon mal gesagt. Oder geschrieben hatte ich es dir. Weil du warst einer der Typen, die mir beim ersten Buch auch, also das erste Buch ist wahnsinnig viel rezipiert worden und so. Und viele wollten einfach nur wissen, worum es geht und so weiter. Bis hin zum Deutschlandradio ging das ja. Das war total verrückt damals. Aber du hast damals gesagt, du wünschst dir noch das ein oder andere Thema und ein bisschen mehr auch Meinung, wenn möglich ist. Und ich habe über diesen Satz sehr, sehr lange nachgedacht. Und ich bin immer dann zum Schluss gekommen, populärwissenschaftlich funktioniert das nicht, weil ich gewisse wissenschaftliche Standards einhalten muss, auch in der Populärwissenschaft. Und dann habe ich gesagt, warum nicht als Roman? Da habe ich Freiheiten. Und da habe ich vielleicht auch in der Zukunft Freiheiten, um Luftgitarrenwettbewerbe zu machen, wo man seine Freundin zurückgewinnen muss oder
Mega.
Freunde muss die Männer zurückgewinnen, je nachdem, wie auch immer.
Ja, klar, da kannst du ja auch mit Rollen spielen. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, supi. Dann, genau. Und einzige, zweite konstruktive Kritikpunkt, aber auf den bin ich ja nicht alleine gekommen. Ich habe noch ein paar Reviews mir zu Gemüte geführt. Und ein Kollege vom Handwritten Mag, dem ist aufgefallen, dass Leute, die Mitte 20 sind, ja eher nicht mehr MP3-Player mit sich herumtragen. Das war tatsächlich auch ein Faktor. Und zwar hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, diese Geschichte zu deuten, wo der Zeitpunkt ist. Ich dachte erst, es wäre irgendwann in den 2010er Jahren. MP3-Player, gut, vielleicht da noch am Start oder so. Aber dann wurde von John Schaefer geredet, was ja 2021 war. Das war alles so ein bisschen hin und her, aber das war eher eine kleine Verwunderung als eine wirkliche Kritik.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Auch das, was der Kollege vom Handwritten Mac geschrieben hat mit dem MP3-Player, ich habe das gelesen und ich bin lachend vom Stuhl gefallen, weil er einfach sowas von recht hat. Und ich habe halt einfach noch einen MP3-Player und ich war da so gedanklich so voll in meiner Welt. Und ja, natürlich ist das heutzutage nicht mehr so, aber mein Gott, vielleicht sind es auch einfach Nerds, die noch so ein bisschen oldschool sind und das wirklich gut
Ja.
finden. Zum Zeitpunkt, ja, es spielt natürlich eigentlich im Hier und Jetzt, aber ich glaube, und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, weil wir es ganz am Anfang hatten, Millennial schreibt auch so ein bisschen über seine Jugend und wahrscheinlich muss man so sehen, wahrscheinlich würden sich echte 18-, 19-, 20-Jährige gar nicht so sehr wiederfinden wie wir beide jetzt, weil es doch aus dieser Perspektive geschrieben ist und auch aus diesen Erinnerungen bei der Story, um die Philosophie tatsächlich zu vermitteln. Für mich ist ja letzten Endes eigentlich die Story nur ein Mittel, um das mit der Philosophie zu verknüpfen, weil ich den Menschen, und das ist mein großes Ziel, auf einfache Art und Weise ein bisschen Philosophie beibringen will und nahe bringen will und sagen kann, das ist nicht nur der Elfenbeinturm, den es gibt, sondern man kann das auch so ein bisschen in den Alltag integrieren und hat man einfach Philosophie immer, immer und immer wieder. Und da ist es einfach so ein Träger. Und dann kann es mal zu solchen Unstimmigkeiten kommen. Ich gebe auch zu, es ist ja auch mein erster Roman. Alles andere, was ich bisher in meinem Leben publiziert habe an Büchern, ist ja wirklich wissenschaftlich oder populärwissenschaftlich gewesen. Ne? Das war jetzt für mich auch so eine interessante Erfahrung. Und ich bin froh, dass du sagst, hey, grundsätzlich ist das eigentlich ganz in Ordnung geworden.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, dein erklärtes Ziel, also zum einen als jemand, der ich sag jetzt mal, das Vorgängerbuch gelesen hat, also sieht man halt, wo manche Sachen herkommen. Das ist schon mal ganz cool. Ja, also das Erklären, an metaltechnischen Beispielen ist streckenweise witzig und funktioniert für mich persönlich auch immer. Das Einzige, wo ich sagen würde, wo du noch mal dran feilen kannst, ist, dass beim nächsten Mal ein Wettlauf gegen die Zeit, ein Metal-Tour-Bus, der an einer Klippe pendelt und man muss ein Gewichtsrätsel lösen, um nicht in den Abgrund zu stürzen. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich bin mir sicher, da fällt dir was ein.
Das bleibt mir was sein. Ja.
Perfekt. Ja, und damit der Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer, an alle unsere Metalheads und Metalheadinnen da draußen. Falls ihr, es ist ja gerade Weihnachten, also fast. Also, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es kurz nach dem zweiten Advent. Falls ihr noch ein Geschenk sucht oder anderweitig euch mit Philosophie und Metal beschäftigen wollt, falls ihr selber Millennials seid und so ein bisschen an eure ersten Konzerte, an eure ersten Festivals erinnert werden wollt und parallel noch ein bisschen über Philosophie aufgeklärt werden wollt, dann glaube ich, habt ihr hier einen schönen Tipp für euch oder eure Liebsten. Du kannst mal ganz kurz sagen, wie kriegt man dein Buch am besten?
Einfach bestellen. Völlig egal, ob online oder im Buchhandel. Gibt es überall. Gibt es in jeder Plattform, jedem Buchhandel kannst du bestellen. Von daher geht einfach dahin, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr Vertrauen habt. Und ja, genau.
Optimal. Ja, vielleicht nur noch mal als kleiner Restaufhänger. Ja, also es werden quasi alle Themen philosophisch oder fast alle Themen philosophisch aufgearbeitet, über die der Metalhead schon immer gerätselt hat, von der Frage, wieso remasterte Alben wirklich nicht so gut sind, bis zur Existenz Gottes oder dem Tod oder der Verbindung vom Tod zu Death Metal, alles da drin. Von daher, Metal Nerds, Jäger der verlorenen Philosophie, könnt ihr euch mal genauer angucken. Ja, und damit bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht.
Ja, perfekt. Vielleicht sieht man sich demnächst ja mal auf einem Konzert, weil wir sind ja jetzt quasi Nachbarn.
quasi Nachbarn, ja. 4 Kilometer sind nicht mehr dazwischen.
Ja, doch schon so 200, aber das ist ja für echte Metalheads keine Distanz, ist das
Was war
Wort,
das
nach
noch
dem ich
eher?
suche.
Ich wäre bei 100 gewesen.
Achso, ja, ich bin ja seit 4 Jahren
Kennt
hier.
die Bayern noch nicht so gut aus.
Genau. Ich mit meinem Auto sind das 200. Genau. Cool, von daher mach's gut und bis zum nächsten
Mach's
Mal.
gut, ciao. Ja,
Ciao,
bis dann.
ciao.